Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag. Das Wort Ewigkeit löst in mir warme Gefühle aus. Wohlbehagen. Wie ein Kaminfeuer. Sehnsucht. Es rührt einen Traum in mir an. Der Traum von einer besseren Welt. Von einer neuen Erde. Von Glück. Von Harmonie. Von Frieden. Ewigkeitssonntag. Das Wort löst in mir Schmerz aus. Ich sehe mich allein oder mit einigen von euch an einem Grab stehen, an einer tiefen Gruft, am Ende eines Lebens, bei Beerdigung, zu früh oder lebenssatt, überraschend, erwartet, nach Krankheit, der Tod. Trauer beim Abschied, das ist die Kehrseite der Liebe zu einem Menschen. Wenn wir trauern, lieben wir. Und das ist das Gefühl der Unendlichkeit, nein, der Endlichkeit erstmal. Diese Endlichkeit, das empfinde ich nicht nur in Bezug auf einzelne Menschen, das überfällt mich auch, wenn ich die Demonstrationen sehe, jetzt zuletzt in Glasgow, wo besonders die jüngere Generation wütend ist über das Ende der Erde. Schon in den 70er Jahren wurden wir als Gesellschaften durch den Club of Rome darüber informiert, dass es keinen Planet B gibt, keine zweite Erde und dass wir die vorhandene zugrunde richten und ausbeuten und das Klima so beeinflussen, dass die nächste Generation nicht mehr leben kann auf dieser Erde. Hören wir heute an diesem Ewigkeitssonntag auf ein prophetisches Wort. Aus dem Buch des Propheten Jesaja. Im ersten Teil des Buches, da muss Jesaja Zerstörung ankündigen und Niedergang, ja auch Tod. Bis Kapitel 39. Und im zweiten Teil des Buches ab Kapitel 40 gibt es einen namenlosen Propheten im Jesaja-Buch, der eine wunderschöne Zukunft verheißt. Und der Text für heute steht im dritten Teil des Buches, in dem ein Neuanfang schon da ist, ein Aufbruch und in dem das Neue schon angefangen hat. Und aus diesem dritten Teil des Prophetenbuches lese ich uns jetzt für diesen Sonntag, wie in allen evangelischen Kirchen, Jesaja 65, Abvers 17. Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Auch will ich über Jerusalem jubeln und mich über mein Volk freuen. Man wird dort niemanden mehr weinen hören. Die Klage ist für immer verstummt. Keiner müht sich mehr vergebens. Niemand bringt Kinder zur Welt, die früh sterben. Denn sie sind die Nachkommen derer, die der Herr gesegnet hat. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen. Während sie noch reden, erhöre ich sie. Wolf und Lamm, die weiden friedlich zusammen. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Doch die Schlange muss sich von Erde ernähren. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen mehr auf meinem ganzen heiligen Berg. Das sagt der Herr. Wenn sich diese Worte des Propheten bewahrheiten, dann hat Gott noch was vor mit unserer Erde. Gott hat die Erde noch nicht aufgegeben. Gott verwaltet nicht den Abfall und Absturz der Erde. Nach diesem Versprechen will Gott etwas Neues schaffen. Und sein schöpferisches Ich schaffe es ist dasselbe wie am Beginn der Schöpfung. Ich schaffe es. Gott sagt, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Hier steht nicht zwangsläufig, dass der alte Himmel vergeht und die alte Erde vergehen. Das ist in den apokalyptischen Texten. Aber in dieser starken Stimme der Bibel gibt es gute Gründe anzunehmen, dass Gott diese Erde erneuert. Eine neue Erde kann auch diese Erde sein, die verwandelt ist, die erneuert ist, die entfaltet ist. Und dieser Prophet sieht keine Apokalypse, sondern er sieht eine ganz große Verwandlung, eine Transformation. Gott liebt Transformation. Gott liebt Verwandlung. Gott will unsere Erde verwandeln in etwas ganz Neues. Und der Gott will dein Leben verwandeln in etwas ganz Neues. Am vorletzten Sonntag beim Tauffest haben wir diese Verwandlung gefeiert, jetzt schon bei einzelnen Menschen, wie Jesus eine Frau von Bindungen befreit hat, wie Jesus Menschen durch seine Liebe freier macht, wie Jesus mit seiner Kraft Halt gibt, Sicherheit gibt im Leben, wie Jesus in den Tod hineingeht mit dir, durch den Tod hindurch, in das ewige Leben. Und das war in einer unendlichen Gemeinschaft mit Gott, zeichenhaft in der Taufe, erlebbar heute. Und der Prophet Jesaja richtet aus, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wie er das schafft, das bleibt sein Geheimnis. Es ist kein Stufenplan, kein Strategiepapier. Es ist Gottes Wesen, das ist seine Kraft, sein Heiliger Geist, der dazu fähig ist, zur Verwandlung, zur echten Erneuerung, der überhaupt Zukunft möglich macht. Aber der Prophet lässt uns jetzt nicht allein mit diesem Wort neu, sondern er entfaltet in drei ganz kraftvollen prophetischen Bildern, wie diese neue Welt Gottes aussehen wird und wie sie anfängt, wie sein neuer Himmel aussieht und wie es himmlisch ist. Und natürlich gibt es im Wortschatz der Bibel noch viel mehr Texte und noch mehr Bilder. Und es gibt sogar Verse zwischen den Versen, die ich nicht gelesen habe, die für heute ausgespart sind in den Kirchen, weil drei Bilder schon viele Bilder sind. Ich fange mal von hinten an. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen, der Löwe frisst Stroh wie das Rind, die Schlange muss sich von der Erde ernähren, man tut nichts Böses mehr, man begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Das sagt der Herr. Ein tierischer Friede. Gott verwandelt das gegenseitige Fressen in friedliches Zusammenleben. Das ist Gottes neuer Himmel und neue Erde. Sorry, mir fällt das persönlich erstmal schwer, wirklich daran zu glauben und das zu hoffen, an einen Tierfrieden. Ich denke, das hat mit einer einschneidenden Erfahrung zu tun, die ich als junges Kind gemacht habe. Mit einem Wolf habe ich keine Erfahrung und mit einem Löwen auch nicht, mit einer Schlange auch nicht, also nicht persönlich, aber mit einem Hund. Als Kind bin ich sehr idyllisch aufgewachsen im Priesdorf, ein Dorf mit 2.500 Einwohnern. Wir hatten einen großen Garten, 2.500 Quadratmeter und das war wirklich Idylle. Aber neben unserer Idylle war der Nachbar und er hatte einen großen Zwinger, wirklich mit solch dicken Stahlbeinen. Das sah aus wie ein Gefängnis für mich als Kind. Und da drin war ein Hund, ein Kampfhund, ein Rottweiler. Und er hat gebellt. Tag und Nacht, und wenn man an den Zaun kam, da war an einer richtig langen Stahlkette. Das ist mein kindliches inneres Bild und äußeres Bild für einen Hund gewesen. Und wir hatten einen Maschendrahtzaun, der ging mir schon über den Kopf. Und eines Tages stand ich an diesem Zaun. Und ich weiß nicht, ob es so geschehen ist oder ob ich es nur so erinnere. Der Hund ist über den Zaun gesprungen und hat mir in den linken Arm gebissen. Das hatte auf jeden Fall. Ich wusste nämlich dann mit Tetanus-Impfung und all solche Geschichten. Und deshalb, das ist sozusagen mein, es klingt jetzt vielleicht seltsam, ne? Das ist eine traumatische Erfahrung gewesen. Und wenn bei mir ein Hund kommt, also nicht bei einem Dackel und einem Pudel und diesen komischen, ich weiß nicht, was es alles gibt, wo man denkt, ist das ein Hund, ja? Aber ab Schäferhundgröße Und das mag ein Bernhardiner sein, wunderschöne Tiere gibt es da ja. Das mag ein Bernhardiner sein, Schäferhund oder eben Rottweiler. Dann zucke ich innerlich, auf jeden Fall. Und ich weiß, die letzten Worte von Hundebesitzern sind immer, das hat er noch nie gemacht. Und der beißt nicht, ne? Aber ich weiß, Hunde beißen zu. Der Hund war gefährlich. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur mein inneres Kopfkino ist, aber von diesem Beispiel erzähle ich, weil es für mich ein anschauliches Beispiel dafür ist, dass es in meinem Leben die Erfahrung gibt, schon als Kind, theologisch würden wir sagen, es ist eine gefallene Schöpfung. Es gibt ein Fressen und Gefressenwerden. Es gibt Gewalt. Es gibt Leid. Es gibt Schmerz. Es gibt Angst. Es gibt Ohnmacht. Es gibt all das. Tiere sind nicht nur friedlich, sondern die fressen und beißen und kratzen und beneiden und kämpfen miteinander. Und Jesajas Prophetie hat mit diesen Worten ja nicht nur Tiere im Blick, sondern nicht nur den gefährlichen Wolf und den Löwen und die Schlange, sondern er meint mit diesen Tieren auch Menschen. Vielleicht auch ganze Völker, Kriegsvölker. Wir haben vor einiger Zeit eine Predigtreihe über heile Beziehungen gehabt. Und ein Thema war ja heile Beziehung zu meinen Feinden. Und ihr erinnert euch vielleicht an das Bild von Katze und Hund. Denn Wölfe reißen Schafe. Haben wir ja auch hier in der Region das Thema. Und Löwen ernähren sich eben nicht von Stroh. Sie sind keine Vegetarier. Und Schlangen versprühen Gift oder erwürgen ihre Gegner. Das Leben auf der Erde ist gefährlich. Das ist keine Neuigkeit, das wissen wir. Und Paulus kann im Neuen Testament seinen Gemeindemitgliedern in Galatien Folgendes schreiben, Kapitel 5, Abvers 13. Brüdern und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Benutzt eure Freiheit nicht als einen Vorwand, um eurer menschlichen Natur zu folgen, eurer tierischen Natur. Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird, nämlich folgendes, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber, jetzt kommt's, Paulus, wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und auffresst, dann passt auf, sonst wird am Ende sogar einer vom anderen verschlungen. Erst so eine schöne warme Dusche, ne? Liebt einander, Gemeinde. Man denkt, die Galatier sind so richtig eingebettet und denkt, oh, wie schön ist Gemeinde. Und dann, was steht da? Wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und auffresst, dann passt auf dabei. Also er sagt, ganz verhindern könnt ihr es anscheinend nicht, aber wenigstens nicht so richtig. Ich weiß ja, Hunde können auch so beißen, dass sie dann nicht, ne? Also es gibt so eine Art Beißen, wo es dann doch nicht so doll wehtut, aber beißen tut immer weh. Warum muss Paulus den Christen in Galatien das schreiben, dass die sich nicht gegenseitig beißen sollen und nicht zum Fressen gern haben sollen? Jesaja, der träumt von einer erneuerten Welt, in der die Tiere und die Menschen und die Völker friedlich zusammenleben. Das ist der neue Himmel und die neue Erde. Und Gott ist das möglich. Und einer der letzten Ausgaben der Zeitschrift Die Gemeinde habe ich einen Artikel gelesen. Die ganze Ausgabe war über Tiere. Und ihr wisst jetzt aufgrund meiner Vorerfahrung, das ist jetzt nicht die erste Literatur. Aber ich habe bei einem Artikel wirklich eine kleine Träne ins Auge bekommen, weil die Kati Pittern auf so liebevolle Weise beschrieben hat, wie ihr Hund in der Traumatherapie mit Trauernden hilft. Wie ihr Hund es den Patienten oder Klienten, Gesprächspartnern, die kommen, hilft, Emotionen auszudrücken, weil der Trauernde mit dem Hund Kontakt aufnimmt und es ihm leichter fällt, mit dem Hund Emotionen zu kommunizieren, als mit ihr als Gesprächspartner. Und dass sogar der Hund mehr Emotionen spürt, als sie als ausgebildete Therapeutin. Und dass der Hund Witterung hat für Emotionen. Und ich habe wirklich einen kleinen Moment geweint und gedacht, wie krass, dass ein Hund Hilfe sein kann in der Trauer. In der Therapie, in der Begleitung von Menschen, wie wunderbar erlöst im Gegensatz zu dem Hund, den ich als Kind erlebt habe. Der Hund, der ist hier friedlich, ein Geschöpf Gottes und der hilft bei der Erneuerung von Menschen, weil Menschen halt in Beratung und Seelsorge kommen und auch Therapie wegen ihres verletzten Kindes, wegen einer traumatisierten Erfahrung. Und es hilft auf dem Weg zum Erwachsenenwerden dann nicht selber wieder zu beißen, weil die meisten Menschen, die verletzt wurden, dann wieder zu Menschen werden, die Täter werden, ohne das zu wollen. Wolf und Lamm werden friedlich zusammenleben. Was für ein Traum von einer besseren Welt. Was für ein Wunsch für die Ewigkeit und für Israel, dass Ägypten und Assur gemeinsam feiern. Das verheißen andere Propheten und das hat Jesaja auch vor Augen. Und was für ein Wünschen für die Ewigkeit. So wird Gottes Erde aussehen, wie im Paradies. Das zweite Bild, der Prophet malt ein zweites Bild von einer neuen Zukunft, und zwar von Großeltern, Eltern und Kindern, die miteinander leben und aufeinander hören. Keiner müht sich, heißt es, Zitat, Vers 23, keiner müht sich mehr vergebens, niemand bringt Kinder zur Welt, die früh sterben. Denn sie sind die Nachkommen derer, die der Herr gesegnet hat. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Schon ehe sie rufen, antworte ich. Während sie noch reden, erhöre ich. Wie schwer ist das, wenn Kinder sterben müssen? Wie schwer ist das, wenn ein Kind zu früh gehen muss? Vorgeburtlich, nachgeburtlich, in den ersten Lebensjahren. Überhaupt, wenn es noch Kind ist. Wie dunkel ist es, wenn Kinder keine Zukunft haben? Wenn die nächste Generation depressiv in die Zukunft schaut und aktuelle Studien zeigen, dass auch unsere nächste Generation einen höheren Beratungsbedarf hat, mehr Depressionen hat, mehr Verstimmung ist, höhere Lebensmüdigkeit. Einige Jugendliche sind jüngst in den Hungerstreik getreten wegen der Klimakatastrophe, haben das jetzt abgebrochen und sich mit Olaf Scholz getroffen. Da war ganz viel Wut über die ältere Generation. Wie nervig ist es, wenn Eltern rufen und keine Antwort bekommen? Irgendwelche Eltern hier, die das kennen? Wie anstrengend ist, wenn Generationen miteinander reden, aber nicht aufeinander hören oder noch schweigen. Also das zweite Bild, das Jesaja hier malt, ist ein Familienfrieden, ein Generationenfrieden. Eine Welt, in der man sich nicht vergeblich bemüht, in der Kinder nicht früh sterben, in die Generationen miteinander leben. Darum werden sie mit ihren Kindern leben, steht hier. Gott lebt in dieser Welt mit seinen Kindern. Gott verhält sich in seiner Welt auf wunderbare Weise im Bereich der Kommunikation. Und jetzt wollte ich euch ein Kommunikationsmittel aus meiner Familie mitbringen. Und dieses Kommunikationsmittel habe ich zu Hause vergessen. Gehört auch zur gefallenen Schöpfung, dass man Dinge vergisst. Aber ich dachte, wie löse ich das Problem jetzt? Ich wollte euch meine Kuhglocke mitbringen. So, und damit klingel ich zum Essen oder zum Treffen. Weil unser Haus 3 Etagen hat und ihr könnt euch vorstellen, da muss man ziemlich laufen, wenn man jetzt jeden persönlich abholen will. Und jetzt haben wir eine tolle technische Lösung gefunden, dass ihr trotzdem meine Kuhglocke hören könnt, obwohl sie nicht da ist. Also ich läuter und nochmal, genauso. Und nochmal, und es gibt ja kaum was Nervigeres, als wenn man klingelt, nochmal, und es kommt keiner. Man klingelt nochmal und es kommt keiner. Und die Klingel ist sogar noch lauter als das jetzt. Und ich denke immer, hört meine Nachbarin das vielleicht, aber meine Kinder, na gut, jetzt sind schon 2 nicht mehr da, von daher, ich will da gar nicht zu privat werden. Aber was steht im Text? Im Text steht, schon ehe sie rufen, antworte ich, während sie noch reden, erhöre ich sie. Ja, ist das nicht der Traum jeder Kommunikation? Und zwar sagt das jetzt Gott von sich. Gott antwortet schon, bevor Menschen ihn rufen. Gott antwortet schon, bevor Menschen ihn rufen. Gott erhört schon Wünsche und Bitten, während sie vorgetragen werden. Und das werdet ihr nicht jetzt im neuen Seminar Paarzeit, das im Februar beginnt, das ich sehr, sehr empfehle, ich habe ja an der letzten Runde teilgenommen, lernen, weil das ist für irdische, menschliche Kommunikation nicht möglich. Das ist eine Utopie, dass man schon hört, was der andere sagen will, bevor er es gesagt hat und dass man schon die Wünsche von den Augen ablesen kann. Das ist nicht zu erwarten, sondern das ist Verwandlung, Transformation. Und das ist die neue Welt. Atemberaubend schön. Gott kommt schon mit seiner Antwort voraus. Wir müssen nicht mehr beten in dem Sinne. Denn das ist ja rufen, anrufen, loben, bitten. Alles, was wir tun können, klagen. Gott antwortet schon, bevor wir rufen. Gottes neue Welt. Und da, wo das manchmal passiert, wo wir denken, Gott hat das anscheinend schon im Blick gehabt, da merken wir, der Himmel auf die neue Erde kommt. Zwei wunderschöne Bilder, der Tierfrieden und die Erhörung schon vorm Klingeln. Und jetzt können wir auch die Freude nachvollziehen, deshalb habe ich die Reihenfolge umgedreht. Denn hier steht, freut euch, jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels, seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Auch ich will über Jerusalem und mich über mein Volk freuen. Man wird dort niemanden mehr weinen hören und die Klage ist für immer verstummt. Also, Jesaja hat das Volk Israel seinerzeit vor Augen, die nach langer Zeit der Erschöpfung, der Niedergeschlagenheit, der Mutlosigkeit, fast schon der Lebensmüdigkeit, wieder lachen kann. Und euer Mund wird wieder voll Lachen sein. Und ihr werdet sein wie die Träumenden, sich wieder freuen kann, jubeln kann. Ohne Ende steht hier. Über Gott. Und das ist Anbetung. Sich an Gott freuen können. Das ist Anbetung Gottes. Das ist Jubel. Das ist Freude. Wir reden immer mal wieder über Lobpreis in unserer Verkündigung. Vielleicht merkt es keiner, denn Lobpreis ist ja nicht die Abfolge von 3 oder 4 Liedern, sondern Lobpreis ist Freude an Gott. Und da helfen uns diese Zeit mit Musik, da helfen uns Gespräche mit anderen, da helfen uns alte und neue Lieder, da helfen uns alle möglichen Instrumente, da hilft uns der Blick im Alltag, die Begegnung mit einem Menschen. Da, wo wir Freude an Gott erleben, beginnt dieser Jubel ohne Ende. Und das hat Jesaja für seine Welt, für unsere Welt im Blick. Und am Ende hat er noch einen ganz ungewöhnlichen Gedanken. Das ist wirklich der Knaller in diesem Text. Wir waren jetzt sehr stark bei uns, was sich bei uns alles erneuert. Aber hier und was Gott da schafft. Aber hier steht, Gott freut sich über sein Volk. Gott jubelt über Jerusalem. Gott freut sich. Ich meine, wie stellen wir uns das vor, wenn Gott sich freut? Über Gottes Volk erstmal, das heißt erstmal auch wörtlich über das Volk Israel, über sein erwähltes Volk, das in den Jahrhunderten immer wieder angefeindet wurde. Und Antisemitismus ist ja auch heute nicht zu Ende. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Juden können in Deutschland nicht mit einer Kippa durch die Straße gehen oder in der Bahn sein, ohne von Einzelnen angepöbelt zu werden, gemieden zu werden, angespuckt zu werden. Synagogen müssen von der Polizei bewacht werden. Es gibt junge Deutsche, die eine Synagoge killen wollten und dann eben andere Leute gekillt haben, weil sie nicht in die Synagoge reingekommen sind. Halle ist doch nicht so lange her. Ich will euch gar nicht den Schauer noch mal vor Augen malen, aber das ist nicht im Dritten Reich gewesen. Das war erst vor kurzem. Und deshalb ist es eine ganz neue Perspektive, es ist ein neuer Himmel, eine neue Erde, wenn Israel sich freuen kann, wenn endlich aufhört die Klage und das Weinen und aller Kampf und alles Beißen und Fressen und wenn Gott sich freuen kann. Und jetzt ist es ja so, dass als Christen wir glauben, dass wir als Heiden, als Nicht-Juden hineingenommen werden in das Volk Gottes. Das heißt, es wird der Tag kommen, wo Gott sich an dir freut. In dem Moment, wo du zu ihm gehörst, freut er sich an dir. Was gibt für eine schönere Sicht? Gott verspricht, man wird dort niemanden mehr weinen hören, die Klage ist verstummt und da gibt es einen Ort, an dem diese neue Welt beginnt. Das ist der heilige Berg, der Zion, das ist Jerusalem, das hat Jesaja gesehen. Und als Christen dürfen wir glauben, was Jesaja noch nicht sehen konnte, dass der Ort dafür Golgatha ist. Da, wo Jesus die Schuld der Welt und die Zerrissenheit zwischen den Generationen und das Beißen und Fressen alles auf sich genommen hat. Dort, wo er den Krieg zwischen den Völkern auf sich genommen hat. Dort, wo er die Zerrissenheit in uns und unsere Ängste und Dämonen auf sich genommen hat. Da, wo Jesus Schmerzen erlitten hat, wo Gott Schmerzen erlitten hat. Da, wo alle Missverständnisse zwischen Menschen sterben müssen. Da, wo Jesus sich in den Riss stellt, zwischen die Tiere, die sich gegenseitig fressen, zwischen die Menschen, zwischen die Völker. Da, wo die Schlange besiegt wird, das Böse, es wird kein Böses mehr geben, wo kein Gift mehr da ist, da hängt Jesus am Kreuz. Da verwandelt er unsere Erde. Da beginnt die größte Transformation der Weltgeschichte. Da kommt der Himmel auf die Erde. Und deshalb ist Weihnachten so wichtig, dass Jesus überhaupt auf die Erde gekommen ist, um das zu zeigen. Und deswegen ist Jerusalem so wichtig. Und Jesaja hatte das noch nicht direkt vor Augen, aber er hat schon im Herzen gesehen, was Gott möglich ist. Es ist derselbe Glaube, dass Gott verändern kann. Auf Golgatha schafft Gott den neuen Himmel und die neue Erde. Das sagt Gott. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Deshalb, in was für einer Welt möchtest du leben? Gott lädt dich in diese neue Welt ein. Eine Welt mit Jubel, eine Welt mit Verständnis, eine Welt mit tierischem Frieden, eine Welt ohne Weinen und Klagen. Und wo beginnt das? In der Gegenwart Gottes. Im Alltag und in der Gemeinde, im Gottesdienst. Und im Kleinen, in der Zweierschaft, im Gebet, beim Bibellesen, bei allem, wo du merkst, Gott ist da, da beginnt die neue Welt Gottes. Gott spricht, seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde und der Friede Gottes, der alle menschliche Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.